Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein Willkommen. Wenn die Schriftstellerin Karen Duwe aus ihrem Fenster in Brandenburg schaut, dann sieht es da gerade aus wie in einem Western. Da hängt nämlich was am Baum.
Bei uns hängt alles voll mit diesen Gummistiefeln, mit Kreuzen, die das Bauernsterben sagen sollen. Dieser Ausdruck von, oh, wir sind so verzweifelt, wir müssen jetzt alle sterben, die Bauernhöfe gehen ein, die Kleinen, die sind nicht verzweifelt, die Bauern, die sind frech.
Sagt Karen Duwe beim Blick auf Gummistiefel an Bäumen. Mit Treckern, Schleppern, Lastwagen blockieren heute und in den nächsten Tagen Landwirte, Bauern und Agrarproduzenten die Auffahrten zu Autobahnen oder Innenstädten. Ihr Protest richtet sich gegen Sparpolitik der Bundesregierung. Lkw-Fahrer, Spediteure unterstützen sie dabei. Aus der Union werden sie etwa vom NRW-Generalsekretär Paul Ziemiak, aus Bayern vom stellvertretenden Ministerpräsidenten Aiwanger unterstützt. Allerdings sind auch eine Menge ungebetener Gäste aus dem rechtsextremen Lager dabei, die sich dem Protest zunutze machen, in sozialen Netzwerken mobilisieren. Die Schriftstellerin Karen Duwe hat am Ende eines Ernährungsselbstversuches sich für den Vegetarismus entschieden und das Buch Anständig Essen vor 10 Jahren veröffentlicht. Sie habe ich gefragt, die Demonstrationen, Sternfahrten, Kundgebungen sind angemeldet, werden polizeilich begleitet. Es geht um Protest gegen Erhöhung der Lkw-Maut, Rücknahme von Agrardieselsubventionen. Haben Sie dafür Verständnis?
Nein, ich fände es für eine Unverschämtheit. Also das geht über eine Demonstration hinaus. Jeder hat das Recht, seinen Unmut nach außen zu tragen, selbstverständlich. Aber die haben ja auch ganz offen gesagt, dass sie Deutschland lahmlegen wollen. Und das ist völlig unsolidarisch in einer Zeit, in der wir wirklich mit Katastrophen zu kämpfen haben, mit Überschwemmungen. Alle müssen sparen, alle sind davon betroffen, dass sie jetzt weniger im Portemonnaie haben. Es gibt keinen Grund, warum die Bauern davon ausgenommen werden sollten.
Was ist dagegen zu sagen, wenn Landwirte davor warnen, die Wettbewerbsfähigkeit und ihre Existenz nicht aufs Spiel zu setzen?
Ja, das ist lächerlich und vorgeschoben. Die haben in den Jahren 2021, 2022 in dem Betriebsjahr, haben die eine Gewinnsteigerung von 32% gehabt. Da können wirklich die Bahnangestellten, da können die lange streiken, bis die mal so eine Erhöhung bekommen würden. Und das haben sie gemacht, indem sie also nicht nur die gestiegenen Kosten weitergegeben haben an den Konsumenten und an die Supermärkte, sondern indem sie zusätzlich auch noch weiter erhöht haben. Also die haben gerade richtig gut verdient und sind nicht bereit, irgendwie sich mit diesem Land solidarisch zu zeigen und auf irgendwas zu verzichten, sondern die sind hier wirklich vom Stamme nimm, halten den Staat für einen Selbstbedienungsladen.
Die Ampelregierung erachtet die Subventionen für klimaschädlich. Nach den Protesten hat man eingelenkt, schrittweise abgeschmolzen. Beihilfen werden bis 2026 abgeschafft. Frau Duwe, wollen Sie nicht sehen, dass deutsche landwirtschaftliche Betriebe gegenüber, sagen wir, französischen benachteiligt sind und europaweit da ins Hintertreffen geraten?
Ja, da sind sie zum Beispiel bevorteilt gegenüber steuerlich, gegenüber den Niederlanden und Polen. Die sind schon durchaus noch wettbewerbsfähig. Das ist einfach jetzt vorgeschoben. Was dahinter steckt, ist, dass sie es in den letzten Jahrzehnten geschafft haben, statt das auszuführen, was demokratisch gewählte Politiker ihnen vorgeben, was nämlich ihre Aufgabe wäre, der Politik einzudiktieren, wie das zu laufen hat, damit sie den großen Reibach machen können.
Das sei nicht existenzgefährdend, sagen Agrarökonomen wie Alfons Ballmann von der Uni Halle-Wittenberg. Ist es dann, so wie Sie es zu Beginn unseres Gesprächs angedeutet haben, vielleicht so eine Art kleiner oder vielleicht mittelgroßer Kulturkampf ums Schlaraffenland Deutschland, also Protest gegen Sparpolitik, Heizungsgesetz, Bürgergeld, klimagerechte Landwirtschaft und so weiter?
Nee, die springen nur einfach auf diesen Zug mit auf und hoffen, dass sie so von allen Seiten Zustimmung kriegen, weil die Leute das nicht durchschauen, wie wir alle von den Bauern hier wie ein Zirkusbär am Nasenring durch die Manege gezogen werden. Also die selbst die Verursacher sind vom Klimawandel, einer der Hauptverursacher, die haben 2016, 17 ganz groß die Hände aufgehalten und 600 Millionen bekommen, weil sie niemals für das gerade stehen, was sie selbst verursachen. Immer muss die Allgemeinheit für sie zahlen und noch obendrauf wollen sie Geld bekommen. Und jetzt wollen sie nicht mal die Subventionierung von fossilen Energien. Also was ja das allererste sein muss, was alle mitmachen. Selbst da wollen die nicht mal irgendwie einmal einknicken und sagen, okay, wir müssen auch unseren Teil dazu tun. Sie sind vollkommen unsolidarisch und arbeiten nicht irgendwie, wie sie immer so tun. Wir sind die Ernährer von allen, wir sind die wichtigsten und nützlichsten überhaupt, sondern sie sind unsolidarisch und sie arbeiten gegen die Konsumenten und alle anderen Bürger.
Der Treibhausgasausstoß der Landwirtschaft liegt bei über 10%, 13% etwa. Sie haben darauf angespielt. Aber Stallumbau, sagen wir mal, für mehr Tierwohl oder Abschaffung von Kastenständen oder Verringerung von Nitratbelastung muss ja ein Verbraucher auch zahlen und auch wollen. Also kann der Markt das hergeben?
Ich würde den Leuten, also gerade auch als Reaktion darauf, was sie sich jetzt geleistet haben, ich würde alle Subventionen streichen, wenn man das denn könnte, hat in Neuseeland auch geklappt. Die haben da ein System aufgebaut, in dem sie alles dürfen, was alle anderen nicht dürfen. Dass sie irgendwie Tiere quälen dürfen, die andere nicht. Und die haben das so lange gemacht und auch vor allem geheim gehalten, bis es wirklich schwierig geworden ist, das zurückzubauen. Aber das ist jetzt auch deren Problem. Da müssen die jetzt selber den Kopf für hinhalten. Das ist das Gleiche wie mit dem Grundwasser, ne? Dass die sich weigern, einfach eben das Grundwasser nicht mehr zu vergiften. Wir haben ja Zustände, dass teilweise da solche Trinkwasserbetriebe denen Gelder zahlen, damit die nicht die Gülle ihnen ins Trinkwasser kippen. Also das ist ein Schutzgeldverhalten, davon kann wirklich die Hells Angels nur träumen.
Was erwidern Sie, wenn Sie sagen, was Sie bis jetzt gesagt haben, ist auch nur eine andere Form von Klientelpolitik?
Das ist keine Klientelpolitik, das ist ein Mindestmaß von Anständigkeit und von Moral. Es geht nicht, dass wir so hier, das sind ja 1% der Bevölkerung, dass die einfach Dinge machen dürfen, die sonst keiner macht und damit durchkommen. Die sind viel zu lange damit durchgekommen. Und das ist im Interesse von ganz Deutschland, dass die mal so ein bisschen in sich kehren und sich selbst an die Nase fassen und sagen, was machen wir hier eigentlich?
Das sagt und meint die Schriftstellerin Karen Duwe. Dass sich FDP und Grüne gut verstehen, einträchtig an einem Strang ziehen und die Party dann gemeinsam bezahlen, kommt ja nicht so oft vor. Ziemlich überraschend für alle kam Kulturstaatsministerin Claudia Roth mit Billigung des Bundesfinanzministers Christian Lindner Ende 2022 mit einer Idee um die Ecke, die überraschte und die teilweise in anderen Ländern schon erfolgreich erprobt wurde. Dem Kulturpass. Eine Gutschrift von 200 € erhielt in Post-Corona-Zeiten alle junge Leute ab 18 Jahren, die sich auf der Plattform, die dafür eingerichtet wurde, anmelden. Die kulturelle Nachfrage sollte stimuliert werden, die Kulturakteure unterstützt. Claudia Roth möchte das gern fortsetzen. Aber vielleicht macht ihr nicht nur Karlsruhe und die Haushaltssparvorgaben der Bundesregierung einen Strich durch die Rechnung. Kritiker meinten, die Förderung setze viel zu spät ein. Die kulturelle Entwöhnung ist mit 18 schon abgeschlossen. Schock deine Eltern, lies mal ein Buch. Das sollte spätestens mit 15 einsetzen. Zudem hätten zu wenige das Angebot genutzt. Macht nichts. Think big, sagt sich Claudia Roth und möchte das ausdehnen, gegebenenfalls europaweit etablieren. Zusammenfasst das für uns Kai Clement.
Es war im November 2022, da gab es einen so seltenen wie herzlichen Doppelauftritt von Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen und Finanzminister Christian Lindner, FDP.
Claudia Roth und ich kommen mit guten Nachrichten.
Denn damals hatte der Haushaltsausschuss erstmals 100 Millionen € für den neuen Kulturpass bewilligt. Mitte vergangenen Jahres startete die digitale Plattform für alle, die 18 Jahre alt wurden. Sie erhielten nach Anmeldung eine Gutschrift von 200 €. Damit können Sie Konzerttickets, Bücher, Musikinstrumente oder Kinobesuche bezahlen.
Ich ziehe wirklich für den Kulturpass eine sehr, sehr, sehr positive Bilanz.
Für Kulturstaatsministerin Claudia Roth war der Start des Angebots, das einem französischen Vorbild folgt, ein großer Erfolg. Als Beispiel nennt sie fast 250.000 Kinobesuche, bezahlt mit dem Geld des Kulturpasses. Der ist deshalb für Peter Dinges von der Filmförderungsanstalt das richtige Angebot zur richtigen Zeit. Dazu nennt Roth rund 100.000 Konzertkarten, mehr als 5.000 Musikinstrumente und über 500.000 verkaufte Bücher. Das wiederum freut Peter Kraus vom KLEF, Hauptgeschäftsführer beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Viele haben den Weg zurück oder erstmals in ein Buchgeschäft gefunden. Und das gibt natürlich schöne Anlässe, auch über Bücher zu reden, Neues zu entdecken und im Grunde seine Stammbuchhandlung zu finden.
Der Kulturpass sollte nach der Corona-Krise zweierlei: der gebeutelten Kulturwirtschaft helfen und jungen Menschen wieder mehr Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen. Roth setzt auf eine Fortsetzung auch in diesem Jahr für alle, die nun volljährig werden.
Also von meiner Seite aus ist es ganz klar eine Priorität, weil es ist eine neue, innovative Form der Kulturförderung.
Sicher ist das aber erst dann, wenn der Haushalt für dieses Jahr endgültig beschlossen ist. CDU-Kulturpolitikerin Christiane Schenderlein bezweifelt, dass eine solche Verlängerung eine gute Idee wäre. Klar sei, bislang habe nur gut ein Drittel der Jahrgangsstufe das Angebot genutzt. Und?
Es ist keine klassische Kulturförderung, es ist keine substanzielle Kulturförderung und so sehen wir das eben ein Stück weit als eine Kür.
Schenderlein spricht zwar von einer sympathischen Idee, die etwas Positives vermittelt, zugleich hinterfragt sie die Zielgruppe.
Was ist mit Familien? Was ist mit älteren Menschen? Auch all jene haben ja unter Corona sehr gelitten.
Roth will dagegen nicht nur eine Verlängerung, sondern am liebsten eine Ausweitung, zum Beispiel einen gemeinsamen deutsch-französischen Kulturpass. Der Buchhandel begrüßt das.
Solange es ein Geben und Nehmen ist, finde ich, ist das ein sehr guter Vorschlag. Gerade im 61. Jahr des Élysée-Vertrages sollten wir immer wieder sehen, dass deutsch-französische Freundschaft erhalten und gepflegt werden muss.
Wenn das klappt, könnte aus Sicht von Roth am Ende ein noch größerer Wurf stehen.
Ich habe vorgeschlagen, dass es auch ein europäisches Modell sein könnte für die Förderung von jungen Menschen, dass sie überhaupt mal erleben, was Kultur für sie bedeuten kann.
Claudia Roth im Beitrag von Kai Clement war das zum Deutschen Kulturpass. Und jetzt geht's erneut um unsere Serie »Es könnte alles so schön sein«. Da hören wir die Soziologin Jutta Almendinger. Sie hat sich viel mit Fragen des Übergangs von Ausbildung in Arbeitsmarkt sowie Lebenswegen von Männern und Frauen und Ungleichheitsfragen befasst. Sie ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Moderne Probleme in Familie, Gesellschaft, Betrieb gruppieren sich häufig um Fragen von Zeit-, Ausbildungs- und Erwerbsfragen. Wer darf wann arbeiten? Wer übernimmt welche bezahlte oder unbezahlte Arbeit? Ich habe Jutta Almendinger gefragt, sind diese Konfliktfelder zutreffend beschrieben?
Ich kann jetzt nicht bestätigen, dass es ein Konfliktfeld innerhalb der Familien ist. Ich kann nur feststellen aus der Forschung heraus, dass nach wie vor die Erwerbsarbeit ziemlich einseitig zugunsten der Männer aufgeteilt ist, die eben nur überhaupt zu 40% beispielsweise Erziehungszeit nehmen. Wenn sie die Erziehungszeit nehmen, dann gehen sie im Durchschnitt 3 Monate in Elternzeit. Wenn wir beispielsweise die Pflegezeit oder auch die Zeit für Kinder oder die Zeit für Hausarbeit von Männern und Frauen vergleichen, so ist sie bei Frauen wesentlich höher als bei Männern. Und auch diese ganze Mental Load, also das, was so als Haushaltsmanagerin quasi auftaucht, das ist eine reine Frauenarbeit. Insofern hat sich wenig geändert, ja.
Es war mal eine neomarxistische Hoffnung, Erwerbsarbeit würde künftig vielleicht nicht mehr Mittelpunkt personaler und sozialer Identität sein. Etwas einfacher gesagt, sie wird vielleicht nicht mehr so wichtig sein. Ich habe den Eindruck, das Gegenteil ist der Fall. Ne? Ein Arbeitsplatzbesitz ist prämiert und wer von sich sagt, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten, scheint ein toller Typ zu sein.
Zunächst mal geht uns die Arbeit nicht aus. Also Arbeitsplätze sind gar kein insofern auszuzeichnendes Gut, weil es sehr viel Arbeit gibt. Aber das, was Sie sagen, ist richtig aus der anderen Perspektive, dass wir nämlich einen Arbeitskräftemangel haben und dass viele diesen Arbeitskräftemangel damit gleichsetzen, dass insbesondere die Erwerbsarbeit, und das ist für mich wichtig zu betonen, dass es geht nicht um Arbeit, sondern es geht dann um Erwerbsarbeit, immer wichtiger wird und auch dann in dem Volumen ausgedehnt werden müsste. Das ist eine Position, die ich jetzt so nicht unterschreiben würde.
Womit Sie auf einen wichtigen Punkt hinweisen, alles, was nicht Erwerbsarbeit ist, ist genauso wichtig oder müssen wir viel mehr in den Blick nehmen?
Das ist richtig. Es bringt uns nur dann weiter, diese gesamte Diskussion über die Zukunft der Arbeit, wenn wir die Tätigkeiten in den Blick nehmen, also bezahlte Tätigkeiten, das ist die Erwerbstätigkeit, und unbezahlte Tätigkeiten. Und diese unbezahlten Tätigkeiten, die brauchen ihren Raum. Damit meine ich, eine Gesundheitsfürsorge für sich selbst zu machen, sodass man überhaupt erwerbstätig sein kann bis 67. Damit meine ich Zeiten zur Bildung und zur Weiterbildung, genauso wie natürlich wir Zeiten haben möchten und Zeiten brauchen für die Erziehung unserer Kinder oder für die Pflege der Älteren, aber auch, und das ist zunehmend der Fall und das sehen wir jetzt gerade bei den Protesten. Wir brauchen Zeit für das Gemeinwohl, wir brauchen Zeit für das Ehrenamt, für unser persönliches Engagement für die Demokratie.
Sie haben eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe mehrerer Akademien geleitet zur Zukunft der Arbeit. Über gute Arbeit denken Sie auch nach. Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Also eins Ihrer letzten Bücher heißt ja, gemeinsam können wir es nur schaffen. Es geht nur gemeinsam. Ist das ein Weg?
Die Zukunft der Arbeit sieht so aus, dass sie diese traditionelle Dreiteilung des Lebensverlaufs, an der wir uns ja nach wie vor sehr stark orientieren, auch die ganze Sozialgesetzgebung, die Rentengesetzgebung, alles orientiert sich danach, dass man quasi eine Zeit der Vorbereitung auf die Erwerbstätigkeit hat, dann ununterbrochen erwerbstätig ist und dann im Ruhestand ist. Das ist kein Modell mehr der Arbeitszeiten und Erwerbstätigkeitszeiten von morgen. Wir haben wesentlich öfters einen Wechsel zurück in das Bildungssystem, in das Ausbildungssystem, einen Wechsel zurück in Phasen der Bildung, der Weiterbildung notwendigerweise. Wir haben Zeiten, in denen wir Renten beziehen und trotzdem noch erwerbstätig sind, aber natürlich auch zunehmend Zeiten, wo wir eigentlich erwerbstätig sind, aber auch andere Tätigkeiten vollbringen möchten und vollbringen werden. Das heißt, diese Dreiteilung lockert sich und wir müssen von daher ganz anders lebenszeitlich auf Erwerbsarbeit und nicht bezahlte Arbeit schauen.
Höre ich daraus, dass wir künftig vielleicht über Lebensabschnitte in Tätigkeit nachdenken müssen, die jenseits vom Rentenalter liegen?
Soweit müssen wir gar nicht kommen. Also wir haben halt nach wie vor, oder seit Neuem haben wir diese Rentenzugänge mit 67. Aber wenn wir in bestimmte Berufe reinschauen, dann erreicht man dieses Lebensalter überhaupt nicht. Warum? Weil man sich abrackert 20 Jahre, 25 Jahre, es dann immer noch diesen goldenen Handschlag gibt und auch geben muss, weil die Menschen einfach körperlich oder psychisch es einfach nicht mehr so packen, wie sie das packen müssten, was diese Beruflichkeit betrifft. Das heißt, wir müssen hier viel sorgfältiger ansetzen mit weniger Stunden oder auch mit Umschulungen, mit Neuausrichtungen, sodass wir überhaupt diese 67 erreichen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Berufe, mein Beruf ist ein solcher, wo wir weit über 67 hinaus arbeiten können, produktiv arbeiten können. Und da wäre natürlich so eine harte Grenze für alle mit 67 ganz blöde zu ziehen.
Die meisten Bücher schreiben Akademiker nach der Emeritierung, ne?
Das weiß ich jetzt nicht, ob das quantitativ so aufgeht, aber viele, und ich selbst bin in der Position, wo ich viele solche Entscheidungen zu treffen hatte, ob man nach 65, was das Hochschulrecht in Berlin betrifft, überhaupt noch arbeiten darf. Und ich sagte immer, mein Gott, ich bin froh aus verschiedenen Gründen. Im Übrigen auch, um gute Anleitungen für die Jungen zu haben. Und dieses, dass dann Plätze weg sind, das ist ja eine Figur der Vergangenheit. So können wir gerade in der Wissenschaft, aber auch in anderen Bereichen gar nicht denken. In der Kunst ist es sehr ähnlich. Wir haben dann natürlich immer dieses Geschlechtergebrochene, weil Männer im Alter sozusagen arbeitend eher gesellschaftlich akzeptiert sind als Frauen.
Deute ich Sie richtig, wenn zur Zukunft der Arbeit auch gehört, künftig unbezahlte Arbeit, also jenseits von bezahlter Erwerbsarbeit, mehr und besser zu prämieren?
Ja, wobei die Frage des Prämierens eine interessante ist. Wir denken in dieser Arbeitsgruppe nicht nur an finanzielle Prämierung, sondern überhaupt an die Bedingung der Möglichkeit, dann wieder in die ehemalige Position reinzukommen. Wir denken an gesellschaftliche Anerkennung. Wir denken an sozialversicherungspflichtige Schutzmechanismen, die dahinter liegen, also Absicherungsmöglichkeiten. Das gehört da alles dazu.
Halten Sie an der Idee eines Grundeinkommens fest?
Ich war noch nie eine Befürworterin des bedingungslosen Grundeinkommens, einfach weil es in der finanziellen Ausgestaltung für die meisten Menschen überhaupt nicht lebbar wäre. Sie haben da im Moment wesentlich mehr mit dem Bürgergeld, welches natürlich dann die Wohngelder und Lebenskosten einigermaßen abdeckt. Aber mit einem bedingungslosen Grundeinkommen in der Höhe, wie wir das im Moment diskutieren, dass es ausreichend ist für ein Leben, ist unter dem Strich weniger zu machen. Was ich auf alle Fälle befürworten würde aufgrund der großen Spreizung der Einkommen und insbesondere der Vermögen, ist, dass man so wie Atkinson das vorgeschlagen hat, wie auch viele Politiker das mittlerweile vorschlagen, eine Art von Grundvermögen, welches den Personen im Alter von 18 beispielsweise ausgezahlt wird.
Sie haben, glaube ich, im Zuge von Post-Corona-Diskussionen, Homeoffice und so weiter darauf hingewiesen, dass man vorsichtig sein muss, nicht in alte Rollen zurückzufallen. Sie sprachen von der Retraditionalisierung. Bei allen modernen Erwerbsformen, die es jetzt gibt und auch neuen Berufsbildern und auch Wandel und Wechsel, die man so durchmacht während eines Erwerbslebens, muss man immer noch aufpassen, nicht wieder in alte Rollenmuster zu verfallen.
Das hat die Corona-Pandemie sehr gut gezeigt, dass dieses plötzliche Zurück nach Hause für alle Beteiligten natürlich diese Muster, die zu Hause immer noch vorherrschen, dass die Kinder zu der Mutter, die Mutter zu den Kindern, diese ganze Hausarbeiten, dass die einseitig verteilt sind, dass das noch mal mehr geworden ist, dass insbesondere das, was ja in dieser Corona-Zeit dann von Amerika zu uns geschwappt ist als Ausdruck der kognitiven Beanspruchung, also Cognitive Load oder Mental Load, dass das eine reine Frauensache ist. Das geht relativ schnell, da muss man sich vorsehen. Und bei allen Diskussionen der quasi Enträumlichung oder dieses Rausziehens aus dem Arbeitskontext der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also aus dem Betrieb, muss man sich das immer wieder vor Augen halten, was das an Voraussetzungen bedeutet, Homeoffice breit einzuziehen.
Eine 32-Stunden-Woche halten Sie für erstrebenswert?
Eine 32-Stunden-Woche halte ich für Paare absolut erstrebenswert und auch machbar. Es würde das Arbeitsvolumen in Deutschland in keiner Weise reduzieren, weil Frauen sehr lange und sehr viel teilzeiterwerbstätig sind. Eine Teilzeiterwerbstätigkeit, die ihnen tatsächlich Rentenpunkte kostet, die sie viel Einkommen, wenn man das über das ganze Lebensspektrum zieht, kostet. Insofern eine Umverteilung von Erwerbsarbeit, sodass Männer etwas weniger erwerbstätig sind und Frauen mehr erwerbstätig sind und damit einhergehend Männer sich mehr an der Hausarbeit und an der Pflegearbeit beteiligen und Frauen etwas weniger. Das wäre tatsächlich ein Muster für eine gerechtere Gesellschaft morgen.
Sagt die Soziologin Jutta Almendinger zur Zukunft der Arbeit in unserer Serie Es könnte alles so schön sein. Bleiben die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Sie beginnen mit der Debatte um die neue Antisemitismusklausel bei der Beantragung von Kulturfördermitteln beim Berliner Senat.
Die Berliner Kulturverwaltung hatte am Donnerstag angekündigt, Empfänger von öffentlichen Fördergeldern durch die neue Klausel unter anderem zu einem Bekenntnis gegen Antisemitismus zu verpflichten. Kulturförderung gibt es in Berlin jetzt nur, wenn der sogenannten AIRA-Antisemitismus-Definition zugestimmt wurde. Verabschiedet wurde diese vor knapp 8 Jahren von der Internationalen Allianz zum Holocaust-Gedenken. Wegen der neuen Klausel hat heute Nachmittag im Berliner Abgeordnetenhaus der zuständige Ausschuss für Kultur, Engagement und Demokratieförderung getagt. Und zwar begleitet von Protesten und Appellen. Tenor, die Meinungs- und Kunstfreiheit werde so gefährdet. Darauf ist vor dem Ausschuss Berlins Kultursenator Joe Cialo von der CDU eingegangen.
Die lauten Rufe nach dem Schutz der Kunstfreiheit verstehe ich. Ich möchte aber betonen, es gibt kein Recht auf kulturelle Förderung. Wir haben die Aufgabe und ja, auch die Pflicht, die uns anvertrauten Steuergelder zur Förderung der Kultur zu verwalten und dafür zu sorgen, dass die Mittel auch im Sinne eines demokratischen und antidiskriminierenden Umgangs eingesetzt werden.
Kritik gab es im Ausschuss zum Beispiel von den oppositionellen Grünen. Es sei schmerzhaft, dass der Dialog über die verpflichtende Klausel erst hinterher stattfinden solle. Besser sei erst reden, dann etwas verpflichtend machen. Joe Cialo hat daraufhin sein aktuelles Handeln verteidigt. Beschleunigt worden sei es durch den Angriff der terroristischen Hamas auf Israel am 7. Oktober.
Wir haben die Jüdinnen und Juden in Berlin, die Angst haben. Das ist doch eine destruktive Emotion, die wie ein Schleier unsere Stadt seit Monaten schon besetzt hat. Seit Jahren inzwischen schon. Und da kann man doch nicht in politischer Verantwortung hier stehen und dann noch eine Diskussionsrunde machen und noch eine Diskussionsrunde machen. Es ist eine Diskussionsrunde angekündigt. Ich freue mich drauf, aber bitte lasst uns auch ins Handeln kommen. Und diese Klausel verbindet beides, wie ich finde, in einer sinnvollen Art.
Welche Folgen die neue Antisemitismus-Klausel des Berliner Senats für den internationalen kulturellen Austausch haben könnte, darüber mehr hier morgen in dieser Sendung. Und noch eine Literaturpreisvergabe. Der Autor und Verleger Dinja Gücieta bekommt den mit 5.000 Euro dotierten Wuppertaler Else Lasker Schüler Lyrikpreis. Und zwar sowohl für seine eigenen Texte als auch die Gedichte anderer Autoren in dem von ihm gegründeten Lyrikverlag. Gücieta stehe für ein Miteinander und für eine interkulturelle Toleranz im Sinne der Dichterin Lasker Schüler, die stets für eine Versöhnung zwischen Juden, Christen und Muslimen eingetreten sei. kostenlos rein, fasziniert raus. Damit wirbt Leipzig für den neuen freien Eintritt für alle in die städtischen Museen. Ziel sei es vor allem, Menschen in die Häuser, darunter das Grassi-Museum für angewandte Kunst, zu locken, die bislang eher selten zu den Museumsbesuchern zählen.
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. In den Informationen am Abend geht es natürlich um die Bauernproteste in Deutschland, aber auch um den Tod von Fußballlegende Franz Beckenbauer.